HR2 Kultur zum Nachhören. Wissenswert.
Er hat ja nicht nur bei den Ärmsten der Armen in der Whitechapel Road im Londoner East End genächtigt und als Landstreicher im Prager Obdachlosenasyl und sich in den vielen Ländern, die er bereiste, allemal die Gefängnisse besehen. Er hat sich auch nicht nur als Landarbeiter verdingt und als Leichtmatrose auf hoher See und bei einem Hundefänger gearbeitet und im Theater als Statist. Er konnte sogar zaubern. Er zauberte auf Kindergeburtstagen und, wenn er keines mehr hatte, was öfter vorkam, auch für Geld. Wie er überhaupt ein großer Zauberer gewesen sein muss. Ein Magier mit melancholischen Augen, wie das Echo der Zeit einmal schrieb. Wenn er vorbeigeht, sagten die Mexikaner ihm nach, bricht ein Vulkan aus, ihm zu gefallen. Vielleicht, weil er über alles und jedes gewissermaßen mit Zauberhand schrieb und die heftigste seiner Eigenschaften die Neugierde war.
Ich verfolge ein Paar durch mehrere Straßen, um zu erfahren, welche Sprache sie sprechen. Ich gaffe in fremde Fenster, ich lese alle Wohnungsschilder in dem Haus, in dem ich zu Besuch bin. Ich durchforsche Friedhöfe nach vertrauten Namen. Gleichgültige Menschen frage ich über ihr Leben aus. Ungewöhnliche Straßenbezeichnungen zwingen mich zu ergründen, warum sie so lauten. Jede Rumpelkammer und jeden Stoß alter Papiere möchte ich durchsuchen. Jedes Eintritt verboten lockt mich zum Eintritt. Jede Geheimhaltung zur Nachforschung. Diese Kuriosität ist nicht nur kurios, sondern auch beschämend. Und ich würde mich wohl kaum so unverblümt zu ihr bekennen, wenn sie mir nicht dazu verholfen hätte, sie auch bei Dante zu entdecken.
Bekenntnisse des Egon Erwin Kisch, preisgegeben in seiner Autobiografie Marktplatz der Sensationen. Eine durchaus göttliche Komödie. Ihr folgend hat ihm den Namen Erwin, als er noch Schüler war und was sonst, wenn nicht Liebesgedichte schrieb, ein Zeitungsredakteur verpasst. Aber das ist eine lange Geschichte und oft genug kolportiert. Die von Tante Lotte ist kürzer. Tante Lotte, Goethe-Freundin, nannte ihn Egmont, was sich aber, warum auch immer, in der Familie nicht durchgesetzt hat. Dann doch lieber Egonek. Sein Leben für die Zeitung beginnt, als er nicht mehr General werden will und er fasst diesen reifen Entschluss nicht etwa mit 15, sondern mit 5. Naturgemäß wohnt er im Hause seiner Eltern und Klaus Haupt, passionierter Kisch-Verehrer und Forscher, hat es besucht.
Sie wohnten ja in Prag, in dem Bärenhaus, eines der schönsten, ältesten Häuser in Prag. Dieses Haus hat im Jahre 1866 der Großvater von Kisch gekauft. Unten im Laden des Hauses war ein Tuchgeschäft, das der Vater Kisch mit seinem Bruder Samuel betrieben hat. Und dort gab es ein Stehpult und unter dem Stehpult mit einem schrägen Dach befand sich der kleine Egonek mit seinem Setzkasten. Das war seine Redaktion und seine Zeitungsdruckerei, also wo er herausgab, das Blatt zur Aufklärung der Massen mit dem Titel Zeitung.
Wenn jemand zu meinen Häupten bücherliche Eintragungen machte, störte es mich nicht. Denn von oben durch den Pultdeckel hindurch konnte er mich ebenso wenig sehen wie ich ihn. Ja, er sah noch weniger von mir als ich von ihm. Ich sah seine Beine. Sie standen wie zwei Säulen vor dem Portal meines Zeitungspalastes. Links und rechts hatte ich freien Ausguck und konnte für meine Zeitung das öffentliche Leben beobachten, soweit es sich in unserem Laden vollzog, darin meine Enklave war. Mit 3 Garnituren von Bleibuchstaben, nach und nach angekauft, wurde sie gesetzt und in einer Auflage von 1 Exemplar gedruckt, das sofort expediert wurde, und zwar in die kleine Kiste, die auch als Redaktionstisch diente. Redaktionsfauteuil war der Fußboden.
Und Stoff gab es naturgemäß auch in der Prager Schwefelgasse Ecke Ledergässchen, wo der sehr, sehr junge Herausgeber der Zeitung zur Aufklärung der Massen mit dem schlicht und ergreifenden Namen Zeitung am 29. April 1885 als zweitgeborener Sohn des Tuchhändlers Hermann Kisch und seiner Frau Ernestine das Licht der Welt erblickt. Und wie Franz Kafka und Franz Werfel wächst er auf zu Zeiten der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie. Ein Prager Peneler, der Deutsch spricht und Tschechisch und allen schulischen Widrigkeiten wie strengstes Prüfen, Karzer und Ausschluss zum Trotz, als linker Außenstürmer ein großer Fußballer ist in seiner geheimen Fußballmannschaft, dem Fußballclub Sturm, den der 13-Jährige 1898 mitbegründet hat.
Verborgen lebten wir unseren Gottesdienst, denn die Alten hassten ihn und wollten ihn ausrotten. Verrohung der Jugend schrien die Ethiker. Die eingeschleppte englische Krankheit schalten die Turner und antizipierten das Gott strafe England. Vernachlässigung der Schule, zeterten mit weniger Unrecht die Pädagogen. Ein gefährliches Spiel, ängstigten sich die Eltern und lasen uns nachdrücklich aus der Lokalchronik vor, wenn sich jemand beim Fußball einen Arm oder ein Bein gebrochen hatte. Eine einseitige Ausbildung der Fußmuskulatur, dozierten die Mediziner. Es war eine Einheitsfront der Alten gegen die Jungen.
Er stammt ja aus jüdischer Familie, aber er ist nie ein gläubiger, bekennender Jude gewesen. Aber er hat sich immer zum Judentum bekannt. Er war immer verbunden mit seinem Volk und seiner Familie und seiner Geschichte. Und wenn man vom rasenden Reporter spricht, alle Kenner wissen, das ist Egon Erwin Kisch. Aber der Mann war natürlich nicht rasend in dem Sinne, dass er rasend gearbeitet hat. Rasend war damals übrigens ein Modewort. So, alles war rasend, rasend interessant, rasend schnell. Aber geschrieben hat er langsam und bedächtig. Jedes Wort hat er dreimal umgedreht, ob es auch das richtige Wort ist. Und deshalb liest sich alles am Ende so, als sei es sehr leicht. Ja, das Flüssige, das Wunderbare, Elegante, dahinter steckt sehr schwere Arbeit.
Egon Erwin Kisch. Ein Schriftsteller, wie die Zeitung Die Welt einmal schrieb, der sich Reporter nannte. Und vielleicht hat ja der liebe Gott die Fotografie ganz allein ihm zu Ehren entwickelt und die Fluppe gleich mit. Er war einfach unverschämt fotogen. Und was für ein großer Raucher vor dem Herrn. Humphrey Bogart der Ältere, wenn man so will. Und geprügelt hat er sich auch. Als einjährig Freiwilliger beim Prager K&K Infanterieregiment Nummer 11, was ihm neben diversen Tätowierungen Einblicke in die kaiserlich-königliche Arrestzelle verschaffte, ehe er an der 1899 von Richard Wrede gegründeten Journalistenhochschule in Berlin unter anderem Romankritik, Theaterkritik, Redigieren, Berichterstatten studierte und natürlich auch die Stadt. Und über die erstattet er seinem älteren Bruder Paul am 11. November 1905 den folgenden Bericht.
Berlin im Allgemeinen ist direkt furchtbar. Trotz der Annehmlichkeiten, welche das ungestörte selbstständige Leben bietet, wäre ich lieber in Prag. Der Berliner ist im Allgemeinen ein Ekel, im Besonderen zwei Ekel, die Berlinerin ein ganzes Konglomerat an Ekeln. Der Kaiser in allen Auslagen, in allen Gebäuden. Und dabei sieht man erst in der Nähe, wie er die Stadt ruiniert. Über die Siegesallee ist viel, vielleicht für manche zu viel, gespottet worden. Aber vor dem Brandenburger Tor zum Beispiel steht das Denkmal Kaiser Friedrichs und seiner Gemahlin, das mir auf Ehrenwort direkten Brechreiz verursacht.
Schreibt's und verschwindet, was man so gesehen ja auch verstehen kann, nicht direkt postwendend, aber doch nach nur einem Studiensemester wieder in seine Heimatstadt. Und hat es dabei unter anderem vermittels Zitaten und Titelkenntnis, hauptsächlich aber durch frechen Stil, auch noch zum Primus Omnium gebracht. Das wiederum bringt ihm 21 Jahre alt eine Stelle als Lokalreporter bei der altehrwürdigen Zeitung Bohemia. Ihr bleibt er treu, bis er sich, man höre und staune, im Sommer 1913 neuerlich nach Berlin aufmacht, in die Heimatstadt des Kischverehrers und Forschers Klaus Haupt, denn
damals war ihm dann schon Prag zu klein. Da hatte er schon etliche Bücher veröffentlicht. Dann war er dort noch berühmter geworden durch den Fall Wrede, den er enthüllt hatte und der für Russland, Italien und Frankreich spioniert hatte. Also er hatte schon einiges geleistet und hat hier als Journalist gearbeitet fürs Prager Tagblatt und so weiter. Und dieser Aufenthalt hier ist 14 unterbrochen worden. Er musste nach Prag. Er wurde Soldat im Prager Korps, musste nach Serbien einziehen. Und dann wurde er schwer verwundet, wurde nach Wien versetzt, ins Kriegspressequartier und hat dort die revolutionären Ereignisse im Jahre 1918, November 1918, die sich auch in Deutschland abgespielt haben, dort also aktiv miterlebt. Er wurde nämlich dort zum Kommandeur der Wiener Roten Garde gewählt und in dieser Zeit zog es viele Schriftsteller nach Berlin oder Leipzig oder so in andere Städte. Und so ging er also im November 1921 nach Berlin. Natürlich also mit dem Ende 1924 erschienenen Rasenbuch Der rasende Reporter hat er einen Durchbruch auf dem deutschen Büchermarkt erlebt.
9. November 1924 Berlin. Liebe Jarmilinenko, Die Kritik hat mich insgesamt gut verstanden. Am besten allerdings Max Brod im Prager Tagblatt vom Freitag. Am gleichen Tag brachte auch Lidové Noviny eine kurze Nachricht. Heute schreibt die Berliner Volkszeitung, dass ich der König der Journalisten bin. Das ist eine der größten Zeitungen, Auflage 85.000. Ich schicke dir das Feuilleton. Alle sind von meinem Buch begeistert. So, liebe Jamilinko, Jamilkowitsch, das ist alles. Und lass dich herzlich küssen von deinem Igonek.
Die Prager Redakteurin Jamila Ambrosova, vom König der Journalisten gerne auch Alter Affe genannt. Erkennt sie woher sonst, wenn nicht aus dem romanischen Café, wo sich in Berlin der Weimarer Republik alle Künstler, die auf sich halten, treffen. Und seit er sie kennt, schreibt er ihr Briefe und Postkartengrüße, wo immer er sich befindet. Im Zug von Samarkand nach Hotschent, in Morozowka bei Moskau, in Leipzig und Peking. Und 1931 auch einen Fotogruß aus dem tropischen Bergland, Grenze Sowjetunion, Indien, China. Da ist er 46 Jahre alt und trägt einen Schnurrbart und die obligatorische Zigarette im Mund. Für gewöhnlich links, wo das Herz schlägt. Und weil sie, seit er sie kennt, alle Bücher, die er schreibt, ins Tschechische übersetzt, hat er ihr auch sein allererstes Buch gewidmet.
Vom Blütenzweig der Jugend. Gedichte von Egon Erwin Kisch. Dieses Quatschbuch gebe ich der Jamila, die schon einmal ein Exemplar davon besaß und es verloren hat, unter der alten Bedingung, es niemandem zu zeigen. Herzlichst der, leider, Autor. E. Pearsons Verlag, Richard Linke, K&K Hofbuchhändler, Dresden 1905, Prag, 32 Jahre später.
Da schreibt man das Jahr 1937, 5 Jahre nach dem Berliner Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933. Den bisher ungeheuerlichsten Terrorakt des jüdischen Bolschewismus hatten die Nazis das Feuerchen genannt und noch ehe es gelöscht war, den Kommunisten, also Leuten wie ihm, in die Schuhe geschoben. Und wer fliehen konnte, floh. Ihn holten sie im Morgengrauen aus seiner Untermietswohnung in der Motzstraße. Doch kam er als tschechoslowakischer Staatsbürger nach Protesten aus Prag wieder frei. Und die beschriebene Festungshaft in den Kasematten von Spandau, wie sie unter anderem auch ein Karl von Ossietzky zu erleiden hatte, ist einer der ersten Schriften über den braunen Terror, gegen den er anschrieb und sprach, wo immer er sich befand, und wie Bertolt Brecht, häufiger als die Schuhe, die Länder wechselnd. Egon Erwin Kisch im 10. Jahr auf der Flucht vor dem Anstreicher Adolf Hitler.
Die Menschheit feiert heute ein Jubiläum wie keines zuvor. 10 Jahre Mörderherrschaft und Mordsystem. Seit der Urzeit diente der Mensch dem Menschen. Seit es Wissenschaft und Kunst gibt, gab es sie im Dienste des Menschenlebens. Staat, Gemeinschaft, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Der Nazi weiß nichts dergleichen. Er benedeit den Tod und predigt nur Mord, Mord und wiederum Mord und übt diese Lehre des halbgebildeten Tobsüchtlings seit 10 Jahren ungehemmt aus.
Schreibt er 1943 im mexikanischen Exil für die dort erscheinende Zeitung Freies Deutschland. Sein Bruder Arnold kam im Konzentrationslager Lodz ums Leben, Paul Kisch bringen sie 1944 in Theresienstadt um. Er selbst, der einst stets gut gekleidete Bohemien, der beim Exerzieren befürchtete, er müsse den geistigen Heldentod sterben, war, wie viele Emigranten, manchmal dem Hungertod nah, trotzdem er zaubern konnte. Für Pablo Neruda zog er so oft, sie sich in Mexiko trafen, ein Ei aus seinem Ohr oder schluckte hintereinander bis zu 7 Münzen, die ihm, dem großen armen, verbannten Schriftsteller, sicherlich fehlen mussten, wie er schreibt. Heinrich Mann wiederum war von seinem akrobatischen Können bezaubert, das ihn, den nunmehr 60-jährigen Dichter und Revolutionär, noch einen Raffinerieturm erklettern ließ. Er wird ihn bestaunt haben, wie er alles und jedes bestaunte wie ein Kind und alles und jedes berichtenswert fand. Den Heringsfang und die Herstellung von Kaugummi. Frei nach dem schönen Motto, auch im Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne. Und überhaupt.
Auf den Telegraphendrähten sitzen blau-gelbe Vögel. Wo saßen sie, bevor es Telegraphendrähte gab? Sie nehmen sich zwischen den 5 Linien wie Musiknoten aus. Man könnte sie vom Blatt spielen.
Egon Erwin Kisch. Am 31. März 1948 hatte seine Hetzjagd durch die Zeit ein Ende. Er starb noch nicht ganz 63 Jahre alt in seiner Heimatstadt Prag.